Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Und das sind meine heutigen Gäste. Auf der einen Seite haben wir Jan-Hendrik Reichenbacher. Er ist Chief Digital Officer der Startbase Stuttgart-Berlin, mit rund 4000 Startups größte Startup-Plattform Deutschlands. Herzlich willkommen, lieber Jan-Hendrik. Wir bleiben bei du. Schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Und direkt zu meiner Linken, Karl-Christian Bay, mein Co-Moderator in der Business Lounge, schon seit vielen Jahren auch mit an Bord. Du bist Wirtschaftsexperte, auch Rechtsanwalt und wirst natürlich uns auch heute in der Sendung vielleicht eine breitere Sichtweise zu dem Thema neue Ideen sind gefragt geben. Das ist unser Thema, liebe Zuschauer. Mit Vollgas aus der Krise, diese Ideen sind gefragt. Wir möchten heute über Startups sprechen. Wir möchten natürlich auch über das Corona-Jahr sprechen. Lieber Jan-Hendrik, ich habe mal gehört, Krisenjahre sind Gründerjahre. Die Leute, also ist natürlich schon drastisch, sitzen dann irgendwie zu Hause und überlegen sich, Mensch, ich hatte doch da mal so eine Idee, jetzt habe ich auch wirklich die Zeit, diese Idee zu realisieren. Kannst du das bestätigen, dass das ein Ideenjahr ist in Deutschland?
Ja, also ich glaube, dieses Sprichwort, das stammt noch aus Zeiten, da gab es noch nicht sowas wie Quantitative Easing und diese ganzen neuen Sachen, die es heutzutage gibt, ne? Und ja, also wir haben ja keine Massenarbeitslosigkeit, dass die Leute jetzt gerade zu Hause sitzen und die Däumchen drehen, ne? Und dann sich ja, das Rad neu erfinden oder auf total kreative Sachen kommen. Vor allem sind sie eingesperrt. Also wir können ja nicht mal spazieren gehen und uns tolle neue Sachen ausdenken. Also ja, also ich, gefühlt ist es bei mir nicht angekommen, dass jetzt die disruptiven großen Ideen entstehen. Gleichzeitig sieht man aber in den Statistiken durchaus, dass es mehr Gründungen gibt. Ja, gerade vorgestern kam da eine Statistik raus, dass in Nordrhein-Westfalen ca. 16-20% mehr Gründungen gibt im Vergleich zum Vorjahr. Sprich, da sieht man, da bewegt sich was. Aber es ist jetzt nicht der eine Trend. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die sagen, hey, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, jetzt mache ich mich halt selbstständig und jetzt gründe ich mal was. Aber ob das dann wiederum das gleiche ist wie so ein Silicon Valley Startup, was total skalierbar ist und auf Fremdkapital basiert, ist vielleicht nochmal was anderes.
Man muss ja auch ein bisschen differenzieren, Karl-Christian. Also wenn wir über Startups sprechen, dann reden wir ja jetzt nicht über alte Unternehmen, die jetzt irgendwie neue Innovationen irgendwie suchen, richtig?
Genau, also das klassische Startup kennzeichnet sich tatsächlich dadurch, dass ein Gründerteam eine Idee hat, die im Regelfall einen technologischen Fortschritt mit beinhaltet oder einen anderen Ansatz mit beinhaltet und dass man da versucht, einen heutzutage neudeutsch ausgedachten, disruptiven Weg zu beschreiten.
Aha, also um es nochmal vielleicht klar zu definieren, wann habe ich ein Startup und wann nicht?
Ja, Christian hat es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, so dieses Disruptive, das ist das Klassische. Also gerade in der Industrialisierung, auf Fließband, boah, krass. Und auf einmal verändert das alles, die komplette Wirtschaft. Diese Sprunginnovationen werden ja immer weniger. Also ich glaube, das letzte große war das iPhone. Und jetzt ist so Virtual Reality, also mit den Brillen, dass man im virtuellen Raum sich bewegt. Das rumort immer wieder, dass das sowas sein könnte. Aber Plus das ganze Biotech, da kennst du dich, glaube ich, besser aus, wenn man so um CRISPR und so weiter geht, aber das ist nicht so mein Metier.
Was ich aber auch immer wieder höre, ist das Thema Skalierbarkeit. Also sprich, die Welt ist nicht genug. Ne? Also es reicht jetzt nicht bis zum Ortsschild oder gar bis ins Land oder sowas, sondern es muss im Prinzip immer die ganze Welt sein.
Absolut, ja klar, weil das ist natürlich das für die Investoren das Spannende. Ne? Also ich als Investor investiere ja nicht irgendwas, um 10-20% Rendite am Ende rauszuholen. Sondern, ja, wenn ich ein Investment mache, muss das 19 oder 20 andere, vielleicht teilweise 100 andere gescheiterte Investments wieder auffangen. Ne? Je nachdem, in welcher Phase sich der Investor befindet und welche Runde er mitmacht. Aber, Karl-Christian, da kannst du
ist das mehr als der Schlüssel? Also, dass man sagen kann, naja, also von 100 Ideen, die vielleicht auch in so einem Startup münden, kapieren 99.
Ja, also die Zahl ist ehrlich gesagt schon in dieser Größenordnung angesiedelt. Also wir müssen uns schon vor Augen führen, dass für die Gründer eine ganze Reihe von Wagnissen auf dem Weg liegen. Sie können technische Innovationen nicht auf die Straße bringen. Sie können sich ganz schlicht auch zerstreiten. Das ist ein häufiges Phänomen, dass man sich nicht mehr einig ist über die Geschäftspolitik, über die Ausrichtung, über die Wertigkeiten der Beiträge und so weiter. Und es gibt auch ganz ehrlich relativ viele Startups, die einfach kein marktfähiges Produkt haben. Und insofern müssen natürlich Investoren die sich auf Startups konzentrieren, schon einkalkulieren, dass nicht jedes Startup zwangsläufig ein Erfolg wird. Insofern habe ich im Portfolio Verluste, die ich realisieren werde, und die werden dann idealerweise tatsächlich durch einzelne erfolgreiche Startups wieder überkompensiert.
Jan-Hendrik, du sitzt jetzt hier im Prinzip auch als Gründer, aber auch als Coach, der gerade jetzt solche Startups auch unterstützt. Hast du jetzt das Gründen sozusagen völlig sein gelassen, weil du einfach keine Lust mehr drauf hast?
Nee, das war bei mir eher eine private Entscheidung, dass ich, als es darauf ging, Richtung Heirat und Tochter kriegen, da wollte ich irgendwie mal eine Auszeit nehmen. Da war ich auch, ich würde nicht sagen Burnout, aber ich war schon am Material angekommen.
Weil es anstrengend ist.
Ja, absolut. Also wir waren da auch vor der Entscheidung, wollen wir jetzt Fremdkapital aufnehmen oder nicht? Also meine Firma, die habe ich in München gegründet, zusammen mit drei Freunden. Und bis dahin, wir haben 4-5 Jahre lang geschafft, alles aus eigenen Mitteln zu machen. Wir waren immer schwarz, lief super alles. Und trotzdem war dann irgendwie die Frage im Raum, ja, wollen wir es jetzt richtig groß skalieren? Ne? Oder werden wir so ein Mittelständler? Und da gab es interne Diskussionen. Und als dann klar wurde, okay, jetzt müssen wir hier Investoren an Bord holen, dann wollen die auch mitreden, dann können wir gar nicht mehr alles so machen, wie wir wollen. Da habe ich mir gedacht, hey, das wird jetzt noch anstrengender. Und eigentlich würde ich jetzt gerne mal eine Auszeit nehmen. Und so gesehen bin ich dann als Geschäftsführer zurückgetreten. So,
wie wichtig sind denn genau diese Erfahrungswerte jetzt in deiner Betreuungsleistung, die du im Moment erbringst? Weil das ja eigentlich genau das ist, wonach wahrscheinlich viele auch suchen, dass man von Gründer zu Gründer spricht.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein sehr großes Bedürfnis, weil in der Öffentlichkeit wird ja eher über das Positive gesprochen. Mhm. Ne? Also es sind immer die tollen Erfolgsstories. Mhm. Und das ist ja auch das, was Social Media jetzt ein bisschen in Verruf gebracht hat. Weil jeder erzählt den ganzen Tag nur, wie toll das Leben ist und was wieder alles geklappt hat. Und hier schauen wir mal ein neues Auto und wieder im Urlaub. Und wenn man selber dann da sitzt, wieder 15 Stunden programmiert hat oder Sales-Gespräche gemacht hat oder sonst was, ne, dann denkt man halt, ja Mist, ich mache alles falsch. Und die da drüben, denen geht es ja viel besser. Ne? Und so kommt man in so eine Negativspirale irgendwann rein. Und das Thema wird ja heutzutage mehr beachtet als vor 4-5 Jahren, ne? Als das mit den Social Media noch so neu war.
Und, letztendlich war das ja wahrscheinlich auch die Idee, die Startbase zu gründen. Also vielleicht für Sie auch mal, liebe Zuschauer, was verbirgt sich ganz genau hinter dieser Startbase? Also sprich einer Plattform, bei welcher sich viele, viele, viele Startups organisieren können, treffen können, aber vor allen Dingen auch Investoren treffen können. Dazu haben wir einen kleinen Einspieler für Sie vorbereitet. Mats ab.
Wirtschaft kurz erklärt.
Ziel der noch jungen Plattform Startbase ist es, das deutsche Startup-Ökosystem transparenter und Innovationen sichtbarer zu machen, um dabei zu helfen, mit JungunternehmerInnen in Kontakt zu treten. Startups, Investoren, Mittelständler oder Corporates – alle Akteure können sich ein kostenloses Profil anlegen, um sich im Markt zu präsentieren. Zusätzlich bietet Startbase Funktionen, die es Nutzern erlaubt, den interessantesten Unternehmen zu folgen. Mittels Watchlist lassen sich Produktneuerungen und Nachrichten zu den Unternehmen abonnieren. Langfristig will sich das Gemeinschaftsprojekt der Gruppe Börse Stuttgart und des Bundesverband Deutsche Startups e.V. als erstklassige Informationsquelle für digitale Entscheider in Wirtschaft und Politik positionieren.
So, jetzt haben wir uns mal die Plattform angeschaut. Da tümmelt sich ja in der Tat einiges. Kannst du das mal vielleicht grob einordnen? Was sind denn das für Startups, die hier ihre Visitenkarte sozusagen hinterlegen?
Ja, das ist genau unser Ziel. Also insgesamt 4.000 Startups haben wir jetzt auf der Plattform. Wir haben einen aktiven Scouting- und Analystenprozess, dass wir permanent schauen im Internet, was gibt es da für neue Gründungen. Wir gucken auch im Handelsregister nach, etc., etc. Ganz, ganz viele verschiedene Quellen und versuchen dort die Startups rauszufinden, damit wir mal eine zentrale Plattform schaffen, wo man überhaupt erfahren kann, welche Startups in Deutschland gibt.
Weil, warum ist das wichtig?
Nee, das gibt es nicht. Es gibt nicht die gelben Seiten für Startups oder irgendwas. Das ist total verrückt. Also wenn man hier hingeht und fragt, was gibt es denn hier für Startups in Ravensburg? Keine Ahnung, wer das beantworten kann. Ne? In den großen Städten wie München, da gibt es dann kleine Mini-Portale, so München-Startup, die haben schon die Arbeit gemacht, aber es macht das keiner für ganz Deutschland. Und wir versuchen das zu bündeln, um einmal für uns intern zu zeigen, hey, das haben wir Tolles, aber auch den Politikern zeigen zu können, hey, da sind übrigens die Startups, die haben die und die Bedürfnisse. Ja, und damit, wenn wir hier was aufbauen wollen, dann brauchen wir das und das, dass man überhaupt mal zahlen und auch die Leute fragen kann, die ganzen Gründer, was die für Bedürfnisse haben. Aber auch das Ganze nach Amerika und so weiter zu den ausländischen Investoren zu tragen. Also die Seite ist auch verfügbar auf Englisch, sodass die halt Geschichten von deutschen Gründern und Startups überhaupt mal mitkriegen, die vielleicht teilweise komplett verborgen waren, weil die Gründer zu sehr damit beschäftigt sind, die Türklingeln zu putzen und die ersten Kunden zu gewinnen.
Ja, und wie funktioniert das Matching zwischen den Startups und den Investoren?
Aktuell ist noch so, dass wir einfach quasi eine Art Katalog bauen. Also wirklich gelbe Seiten trifft es eigentlich ganz gut. Man kann da drüber surfen, ist für jeden zugänglich. Wir machen das in unserem Wirtschaftsförderungsauftrag. Also wir wollen damit den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern. So gesehen kostet das auch nichts. Und da kann jeder drauf zugreifen. Und die Investoren sehen da die Startups. Wir wollen das Ganze jetzt auch noch per Newsletter machen, dass die quasi in ihr Postfach so ein Reporting kriegen. Hey, die Gründung gab's. Ruf doch mal an.
Ne? Vielleicht also passt das in dein Portfolio. Aber dann lass uns doch mal auch über die Geschichten dieser Startups jetzt sprechen. Also jetzt mal ganz konkret, welche Startups sind in dieser Plattform in diesem Jahr drin, wo du sagst, naja, also diese Ideen, die sind wirklich granatenmäßig.
Granatenmäßig. Also eins meiner Lieblings-Startups aus Stuttgart ist Vialytics.
Was machen die?
Die bauen eine App fürs Handy, und damit man legt das Handy vorne zur Autoscheibe und danach scannt diese App die Straße. Und dann denkt man, okay, der macht Verkehrsmessungen oder Staumessungen, das gab es ja schon, das ist in Google Maps, aber das tun die gar nicht. Die gucken in Wirklichkeit nach Schäden in der Straße, wo ist der Asphalt aufgeplatzt oder sonst was. Und ja, sagen wir, okay, ja, schon gut. Der Gag ist, die verkaufen das nicht an Kunden oder an Firmen, sondern die verkaufen das an die Städte. Also es ist ein B2G-Modell. Und sowas habe ich noch nie so häufig gesehen und finde ich durchaus faszinierend. Und die sind super erfolgreich, die Jungs. Weil die Städte kaufen sich das, packen das in die städtischen Fahrzeuge, in die Müllabfuhr oder von den Angestellten der Stadt. Und so kriegen sie quasi eine 3D-Karte, und wo eine Statistik, wo die Schäden am größten sind. Ne? Und wo fällt es auch am härtesten ins Gewicht? Wo fallen denn viele Autos vorbei? Wo sollten wir denn als erstes mal die Schäden begleichen? Und ja, so ein geiles Problem, was jeder aus dem Alltag kennt und so innovativ gelöst, ich finde das total super.
Aber ich könnte mir vorstellen, gerade in diesem Corona-Jahr, wo die Leute ja alle zu Hause sitzen, sie konnten nicht einkaufen gehen und so weiter, müsste doch im Prinzip ja alles, was im B2C-Segment ist, also sprich beim Konsumenten, doch richtig gut abgehen. Da sind doch die großen Chancen, da sind doch die Perlen wahrscheinlich im Markt zu finden, oder nicht?
Ja gut, in dem B2C-Geschäft, insbesondere in den Geschäftsfeldern, die du angesprochen hattest, die jetzt dann auch während der Lockdown-Perioden tatsächlich geboomt hatten, ist natürlich schon eine gewisse Marktverteilung, die stattgefunden hat. Und es gibt jetzt nicht so viele Einkaufsplattformen wie Amazon, die ernsthaft noch hier Spezialbedarfe abdecken. Man merkt es aber in den Special-Interest-Bereichen, wo dann beispielsweise Kinderbedarf oder Secondhand oder Ähnliches läuft, dass es immer noch relativ viel Innovationskraft gibt und dass es immer noch relativ viele Gründungen gibt. Die decken aber tendenziell jetzt nicht mehr ein breites Marktbedürfnisse ab, sondern tendenziell sehr individualisierte.
Hast du denn Beispiele für solche B2C-Startup-Ideen, wo du sagst, auch das sind tolle Ideen und da kann sich vielleicht der eine oder andere vielleicht nochmal eine Scheibe abschneiden und das abwandeln für sich?
Ja, mega viel. Also von der Teleklinik aus München, die machen quasi Patientengespräche übers Handy. Also man spricht mit dem Doktor übers Handy, man muss nicht mehr in die Praxis gehen. Die Female Company ist auch eigentlich ein Stuttgarter Startup, jetzt gerade nach Berlin gezogen. Die erfinden das Thema Tampon neu. Also total krass und reiten.
Genau, das ist
so Tampon halt. Aber das machen die so phänomenal. Also wirklich mit sauguter PR. Oder? Ja. Nee, das ist ein Abo, aber machen das neu. Und das ist sehr, ja, das ist ein super Beispiel für Female Founders. Ne? Und wie die das Thema aufgreifen, super selbstbewusst und super tolle Bildsprache. Die machen PR-mäßig alles perfekt. Mhm. Also, lohnt sich damit zu beschäftigen, wenn man so ein Blueprint will, für wie man geile Startup-PR macht.
Oder auch das ganze Thema Homeschooling müsste doch auch unglaublich abgehen.
Sofa-Tutor, Simple Club sind so einige. Und Sofa-Tutor, ich habe es neulich in so einem Podcast.
Sofa-Tutor.
Genau. 10.000 Videos haben die produziert, das ist total verrückt. Also nur kleine Videos, wo man dann den Satz des Pythagoras erklärt bekommt und andere, von dem kompletten Schulstoff von der ersten irgendwie bis zur 10. oder 12. Klasse. 10.000 Videos haben die produziert über die letzten, ich glaube, 12, 13, 14 Jahre. Total verrückt. Und die explodieren natürlich jetzt gerade, ne, umsatztechnisch. Weil in dem Moment, wo die Kinder nicht mehr in die Schule dürfen, gucken die Eltern ja auch. Ne? Wie kriegen wir die jetzt?
Da könnte ich jetzt mal zwischen den Zeilen was anderes ablesen. Also es kann ja durchaus sein, dass du jetzt ein kleines Startup bist. Du hast eine tolle Idee, du hast auch viel schon rein investiert, aber das Ding geht halt nicht wirklich ab, weil der Markt einfach noch nicht reif ist. Plötzlich passiert eben sowas wie so ein Virus und alle Welt schreit nach Gesundheitsapplikationen und dergleichen. Muss man das aushalten können? Na, dass man auch jetzt hier 10.000 Videos, dass man die einfach mal auf Halde produziert und darauf hofft, dass irgendwann die halt auch tatsächlich gebraucht werden.
Ich denke schon, dass das je nach individuellen Konzepten ein Thema ist, dass man gegebenenfalls vor der Zeit ist. Also ich habe selbst mal ein Unternehmen gegründet, bei dem ich das Gefühl hatte, ich war auch vor der Zeit. Und zwar waren das private Kindergärten, die zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden waren. Heutzutage kennen wir das als Kitas und das ist vollkommen eingeschwungen. Damals gab es nur gemeindliche und kirchliche Kindergärten. Und es war sehr schwer, Akzeptanz für eine alternative Kinderversorgung zu bekommen.
Was ist denn die Kernmotivation, wenn du jetzt als Startup also im Prinzip starten möchtest? Ne? Möchtest du Geld verdienen? Möchtest du berühmt werden? Oder möchtest du dich einfach selbst geißeln, weil es so ein brutaler harter Job ist? Also was würdest du denn sagen, Jan?
Boah, ich glaube, bei meiner Generation, so als ich meine erste Gründung hatte, da war es wirklich noch das Geld verdienen. So, hey, Wilder Westen, jetzt gehen wir los und machen wir alles anders und zeigen mal den Alten, wie es richtig geht und finden die Welt neu. Die letzten Jahre sieht man, dass es immer mehr so Purpose-Startups gibt, ne, die dann auch im Umweltbereich etwas machen und die wirklich einen Impact haben wollen auf die Welt. Und das ist auch super spannend. Ne? Also da gibt es in Berlin zum Beispiel auch den Social Entrepreneurship Verein, der wirklich solche Bewegungen bündelt und denen dann hilft und auf die Beine bringt. Und auch in Freiburg haben wir da super viele Sachen, also Startups, die in dem Bereich unterwegs sind. Ja, aber ich glaube, unterm Strich ist es immer noch für viele junge Menschen eine Erfahrung abseits des Konzernlebens, wo man die eigenen Ideen umsetzen kann, wo man auch sehr schnell sehr viel lernen kann. Ne? Auch wenn man es vielleicht nicht den Rest seines Lebens tut. Aber zumindest kann man ja 4, 5, 6, 7 Jahre mal ein Startup arbeiten und ja, wirklich anpacken anstatt.
Es ist ja auch eine attraktivere Arbeitswelt. Also man hat ja das vermeintlich eigenbestimmte, selbstorganisierte tatsächlich mit drin.
Ja, und vor allen Dingen, du kannst ja auch den Sinn selbst bestimmen. Also das ist ja eigentlich das Entscheidende. Wenn du ein Startup hast und eine Geschäftsidee, wo du einen Sinn drin siehst, ist natürlich immer die Frage, ob die anderen da auch einen Sinn drin sehen. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Nukleus, den man haben muss, um neue Ideen an den Markt zu bringen. Würdest du denn, Jan-Henrik, vielleicht einen Tipp geben, welche Ideen eigentlich jetzt die Reife haben? Oder vielleicht in Zukunft? Weil jetzt ist ja eigentlich auch schon wieder alles verteilt.
Gesundheitsthema. Aber hoffentlich haben wir jetzt bald, ich glaube, ich würde jetzt keine Corona-App 2 bauen. Ich glaube, das Thema ist ein bisschen hoffentlich bald durch.
Das ist eine Strapazier, sagen wir es mal so.
Genau. Also generell gibt es natürlich gewisse Märkte wie das E-Gaming. Ne? Oder das ist so ein Thema, was immer weiter wächst. Also, dass die Leute von zu Hause Computerspielen miteinander und so
und
ihren sozialen Kontakt haben.
Und kann mit den anderen betteln sozusagen.
Genau. Das ist, in Amerika gibt es ja auch börsennotierte Unternehmen, die das machen. Das ist ein Fahrrad, es ist mit dem Internet verbunden und dann sehe ich halt den Trainer, der sonst wo ist und der motiviert dann. Und letztlich ist es ja auch wieder soziales Gefüge, auch von zu Hause, wenn man eingesperrt ist daheim. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Also alles das, was soziale Interaktionen ermöglicht. Und abseits davon Biotech und so weiter. Also gibt es ja.
Da gibt es jetzt natürlich unglaublich viele, aber wie würdest du es einschätzen? Also gibt es einen Bereich, wo du sagst, naja, wenn du da jetzt eine Idee hast, die jetzt dran machst, dann kannst du vielleicht in 3, 4, 5 Jahren dann die Früchte pflücken.
Ich glaube, Jan-Hendrik hat es schon ganz gut analysiert. Ich sehe tatsächlich, es gibt bestimmte Themen in der Daseinsvorsorge, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht wirklich hinreichend gut digitalisiert. Also da wird es noch Restelemente der Digitalisierung geben, auch im Gesundheitsbereich. Also die Distanz von Hausarztpraxis zu einer Universitätsklinik ist immer noch eine sehr dramatische. Wir sind bei weitem noch nicht bei der elektronischen Patientenakte, die wir für eine gute Versorgung in den ländlichen Regionen brauchen. Wir haben einen dramatischen Aufholbedarf in sozialen Gemeinschaften, die ja gerade jetzt nicht stattfinden können, die sich aber neu bilden. Also die größten vermeintlichen Sportvereine in Anführungszeichen sind ja tatsächlich Applikationen heutzutage, egal ob Freeletics, Runtastic, Strava, die tatsächlich mehrere hunderttausend User zu Gemeinschaften verformen und ehrlich gesagt eine Sinnfrage für jeden Verein und für jeden Verband auslösen.
Gib mir mal vielleicht eine Kerneinschätzung. Also woran kann ich erkennen, dass ich eine gute Idee habe? Ja, gut, ich habe auch im Laufe des Tages viele Ideen.
Ich glaube, es ist schwierig, wenn man die Eltern fragt, weil das ist meistens eine doofe Idee und die wissen alles besser und soll man besser nicht machen. Ich glaube, die Kernfrage ist, wer ist denn die Kunde für dieses Problem und welches Problem löst du denn eigentlich? Also man muss ein Problem lösen, weil ansonsten bezahlt ja auch keiner Geld dafür. Ne? Und die andere Frage ist, wer hat denn dieses Problem? Und wenn man das schafft, wirklich eine gute Lösung für ein Problem zu finden und dann auch noch den Zielkunden definieren zu können, dann ist man, glaube ich, schon weiter.
Also ziemlich weit, aber dann braucht man ja noch ein paar weitere Fähigkeiten, um die Idee sozusagen auf die Straße zu bekommen. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Fähigkeiten?
Ja, je nachdem, welches Produkt man macht. Also wenn man natürlich jetzt ein digitales Produkt macht, dann schadet es nicht, programmieren zu können oder Programmierer zu kennen. In dem Fall halt, dass man gute Kommunikationsskills hat und netzwerken kann. Ich glaube, das sind auch so allgemeine Skills, die nie schaden. Wenn man programmieren kann, dann ist wiederum das Verkaufen können. Also das ist daran scheitert es meistens, weil man dann zu sehr in dem Produkt vertieft ist, dass man nicht mehr schafft, den Kunden das schmackhaft zu machen oder in Sales Pitches das präsentieren zu können. Das ist für eine und dann, wenn es immer größer wird, dann halt Investorengespräche führen. Da ist es, glaube ich, auch nochmal so eine eigene
Herausforderung.
Thema. Ja, und Resilienz. Ja, man ist hier mit sehr vielen Absagen konfrontiert und negativen Erfahrungen. Und die muss man ja auch mal wieder aufstehen können. Und ich glaube, diese Resilienz ist eine der wichtigsten Eigenschaften.
Wie ist denn eigentlich so die Investoren, Branche in Deutschland zu sehen? Also gibt es die überhaupt oder sind das eigentlich nur so ein paar wenige Samba-Brüder oder wie auch immer? Und das war es dann auch schon wieder? Du bist schon wieder wahrscheinlich sehr strapaziert, ne? Dann immer in diesem Kontext von denen zu sprechen.
Ja, aber ich glaube, das ist der Reifegrad unserer Szene. Also vor ein paar Jahren war es wirklich so, da hat man die Samba gekannt. Also gerade wenn man Leute in Amerika gefragt hat, ja, die Sambas, die waren die deutsche Startup-Szene. Mhm. Aber ich glaube, da mittlerweile ist man so ein bisschen emanzipiert. Also wir haben so die erste Gründergeneration, die haben jetzt schon 2, 3 Firmen gegründet, vielleicht auch mal ein Exit mitgemacht. Es ist senioriger geworden und viel Erfahrung ist im Markt. Was die anderen Akteure halt auch mitkriegen. Und damit wächst die Ernsthaftigkeit das Ansehen von dem deutschen Startup-Standort.
Herr Kissen, hast du vielleicht einen Tipp für einen Startup, der bei einem Investor einen Volltreffer landen möchte? Gibt es da vielleicht eine gewisse Idee, eine Struktur oder sonst irgendwas oder vielleicht eine Strategie, die auf jeden Fall erfolgsversprechend ist? Oder was man vielleicht eher lassen sollte?
In der Verhandlung eines Deals. Also aus meiner Erfahrung, aus dem, was ich gesehen hatte, muss man sehr genau unterscheiden und das schließt ein bisschen an das an, was du gesagt hast, Jan-Hendrik, wer einem gegenüber sitzt. Wir haben tatsächlich von Business Angels bis zu institutionellen Kapitalgebern, die einem da gegenübertreten und jeder hat eine andere Sprache, jeder hat ein anderes Profil und jeder hat ein anderes Interesse. Es macht einen großen Unterschied, ob ich ein Fintech für eine deutsche Bank entwickle oder ob ich ein Fintech entwickle, das dann schlussendlich eine Standalone-Lösung darstellt.
Kommen wir so langsam aber sicher zum Ende der heutigen Chefsache Business Lounge. Ich würde von euch beiden noch mal eine Einschätzung bekommen und vielleicht auch einen Tipp für die Zuschauer da draußen, die jetzt vielleicht sich mit dem Gedanken tragen, ein Startup an den Start zu bringen. Was wäre deine Kernmessage, die du rüberbringen möchtest?
Ich glaube, man braucht tatsächlich ein gewisses Durchhaltevermögen. Man muss sich auch der Herausforderung, selbstständig zu sein, also selbst und ständig sein Unternehmen zu treiben, bewusst sein. Und man braucht ein Umfeld, das das Vorhaben wirklich unterstützt.
Jan-Hendrik, wie würdest du das Ganze ergänzen wollen?
Ja, absolut. Also gerade Umfeld hat sehr resoniert bei mir. Also wenn die Frau das unterstützt, dann ist das schon mal super viel wert. Und das Thema Werte ist auch so ein Ding, was ich über die Jahre gelernt habe. Also wenn man sich klar artikulieren kann, wenn man seine Gefühle artikulieren kann und dann über Werte reden kann mit seinen Mitmenschen, hilft das sehr weit. Also eine gewisse charakterliche Reife. Die man aber auch auf dem Weg dann lernt.
Ja, zumal du ja wahrscheinlich auch ein Unternehmen nicht alleine führen kannst, erst recht nicht, wenn es ein Startup ist.
Genau, aber das ist halt genau das Ding, wenn du dann im Team da bist und feststellst, oh ja, wir haben ganz verschiedene Wertekonstrukte. Der eine will mehr Außendarstellung, der andere will lieber in Ruhe arbeiten und das Produkt perfekt machen. Oder der nächste möchte dann doch 50% der Zeit mit der Familie verbringen. Ja, dann sind es Konstrukte, die kollidieren. Und ich glaube, umso früher man lernt, darüber zu reden, mit all den Gefühlen, die da dranhängen, ohne Gewalt, Also gewaltfreie Kommunikation ist ja das tolle ne, Wort in dem Kontext. Es ist ein toller Skill, den ich auch jedem ans Herz legen würde.
Herzlichen Dank, wenn das nicht mal ein Abschluss ist. Zu dieser Sendung hat mich sehr gefreut, mit dir, lieber Karl-Christian, heute zu sprechen in der Chefsache Business Lounge und natürlich auch mit dir, Jan Hendrik. Spannend, diese Einschätzung. Und ich hoffe, auch der eine oder andere von Ihnen konnte einen Tipp mitnehmen und fängt an, sich jetzt auch an den Tisch zu setzen und vielleicht auch wirklich ein Unternehmen zu gründen, welches wir in Kürze dann bei Startbase auf der Plattform wiederfinden werden. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.